Gesundheit, Ernährung, Fitness, mentale Gesundheit. Tipps zum Thema. Gesund und glücklich, der Lifestyle-Podcast von Kathi Bellowitsch.
Hallo und herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause. Ich hoffe, ihr hattet eine wunderbare, erholsame Zeit und seid gestärkt für den Herbst und den Alltag, der nun wieder auf uns alle zukommt. Und herzlich willkommen auch zurück bei Gesund und Glücklich. Ab jetzt wieder jeden Dienstag mit einer neuen Folge rund um unsere Gesundheit. Heute spreche ich mit einem Gast, der wie kaum ein anderer die Brücke schlägt zwischen moderner Medizin, Spiritualität und Lebenskunst. Ich freue mich sehr, dass er die Zeit gefunden hat und heute hier ist. Er ist Mediziner, Theologe und Bestsellerautor, Universitätsprofessor Dr. Dr. Johannes Huber. Herzlich willkommen.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Klar, wenn Professor Huber hier ist, ist das Thema Hormone nicht weit, das ist ganz klar. Darüber werden wir heute auch noch sprechen, jedoch in der zweiten Folge, die wir heute aufzeichnen werden und die dann im Laufe der nächsten Wochen erscheinen wird. Jetzt sprechen wir mal über Ihr jüngstes Projekt. Es ist ein Buch, das Sie gemeinsam mit Unternehmerin Elisabeth Gürtler vor wenigen Monaten herausgebracht haben und das einen sehr verheißungsvollen Titel trägt, nämlich den Titel Hirnfit bis 100. Der Titel ist fast schon sowas wie ein Gesundheitsversprechen, muss man sagen. Wie kam es denn überhaupt zu dem Projekt?
Das hatte verschiedene Gründe. Ein Grund war, dass die Wissenschaft gezeigt hat, dass die Gene, die für Neurodegeneration, Alzheimer und Probleme des Gehirns verantwortlich sind, dass die gewisse Strukturen im Gehirn machen, dass man dann ältere Leute obduziert hatte. Die hatten diese Strukturen, aber sie hatten keinen Alzheimer und sie hatten auch keine Neurodemenz. Also es muss praktisch neben dem anatomischen Substrat, neben dem Genom, noch eine zweite Software bestehen. Und diese Softwareprogramme, die sind in der Lage, die Hardware, nämlich das Genom, selbst wenn es in Richtung Neurodegeneration ist, zu reduzieren bzw. zu modifizieren. Und wir wissen, ein so ein Softwareprogramm ist zum Beispiel die Epigenetik und ein anderes Softwareprogramm ist die sogenannte RNA-Biologie, die wir ja von der Impfung kennen. Und die beiden Programme ändern das Genom, verändern es letzten Endes und sind auch in der Lage, dass sie durch Lifestyle-Veränderungen auch im Genom etwas deponieren und etwas bewegen. Und das ist der Grund, warum man sich dann überlegt hat, vielleicht ist es doch so, dass die Lebensart, die Façon de vivre, dass das auch einen Einfluss auf die Gentranskription hat, wie Gene aktiv oder weniger aktiv sind. Und das war einer der Gründe, das Buch zu schreiben. Und die Wissenschaft hat in der Zwischenzeit auch gesehen, dass es tatsächlich so ist, dass wir wirklich mit unserer Lebensführung bis zu einem gewissen Grad auch unsere Gene beeinflussen können.
Und glauben Sie persönlich wirklich, dass es realistisch ist, auch mit 90 oder 100 noch geistig richtig fit zu sein?
Also es gibt viele Beispiele, die das zeigen, nicht? Man muss halt früh genug beginnen und man muss arbeiten. Und das Wort Askese kommt aus dem Griechischen und heißt Asken üben. Also die Erde könnte ein asketischer Planet sein, aber man muss üben. Und man darf nicht da sitzen und nichts tun. Und ich bin überzeugt, dass die Aktivität und auch die berufliche Aktivität, die Freizeitaktivität, vor allem natürlich auch die Kommunikation mit anderen Menschen, einen gewissen, natürlich nicht einen hundertprozentigen, aber einen gewissen Einfluss auch auf die Gehirnaktivität hat. Natürlich, Neurodegeneration ist erstes Gebiet der Medizin, der medizinischen Forschung. Hier wird sich hoffentlich in den nächsten Jahren sehr viel tun, aber es ist auch sicher richtig, dass die Lebensführung einen gewissen Anteil hat, wie unser Gehirn dann im Alter arbeitet.
Ein Zitat aus dem Buch, das wirklich Freude bereitet, ist: Das Gehirn altert mit, aber es kann auch nachreifen. Es ist nie zu spät für geistiges Wachstum. Wie wichtig ist somit die sogenannte Neuroplastizität, also die Fähigkeit des Gehirns, sich selbst zu erneuern? Und bedeutet das vielleicht nichts anderes, als dass wir unser Gehirn, wenn wir es ordentlich fordern, auch richtig schön fördern?
Das ist wie der Körper, nicht? Wenn wir ihn fördern und fordern, dann fördern wir ihn auch. Und ähnlich ist es auch beim Gehirn. Denn wir dürfen nicht vergessen, dass das Gehirn ja dazu da ist, unser Überleben zu garantieren. Und je mehr Aufgaben das Gehirn zu machen hat, nicht? Und je mehr es arbeiten muss, um das Überleben zu garantieren, je fitter wird es. Jeder Gedanke ist so etwas wie ein Aktionspotenzial, nicht? Dieses Aktionspotenzial schafft dann Bewusstseinsinhalte. Und das kann natürlich schon durch permanente Aktivität verstärkt und verbessert werden.
Und was halten Sie von dem Begriff neurale Reserve? Das heißt, können wir wirklich eine Art Vorrat an Hirnleistung anlegen, wenn man früh genug beginnt?
Da ist die Wissenschaft zwar unterschiedlicher Meinung, aber wir wissen, dass es auch Stammzellen im Gehirn gibt, beziehungsweise dass das Gehirn in seiner Plastizität Brücken schlagen kann, die neu sind. Und dieses Brückenschlagen, Pontifex eigentlich, aus dem Religiösen, diese Brückenschlagung ist auch dafür verantwortlich, dass sich Assoziationsmuster bilden und dass wir damit die Fitness unseres Gehirns verbessern.
Ihr hört Gesund und Glücklich, den Lifestyle-Podcast von Kati Belovic.
Jetzt haben wir über den Lebensstil schon kurz, den haben wir schon kurz angesprochen. Welche Lebensstilfaktoren haben denn den größten Einfluss auf die Hirngesundheit?
Also wenn man die epidemiologischen Untersuchungen ansieht und auch die Menschen betrachtet, die sehr lange leben und zwar sehr lange fit und auch geistig gesund leben, so fällt eines auf, Japan, China, Korsika, einzelne Inseln, dass diese Menschen in einem Verband leben. Das heißt, sie leben in einer Gemeinschaft und sie haben Ansprechpartner, sie haben einen Lebenspartner oder wie man immer es nennen möchte. Wichtig ist, dass sie permanent kommunizieren, gefordert werden, reden und das scheint tatsächlich ein ganz ein wichtiger Aspekt für das Altern per se, aber auch für die Gehirnaktivität zu sein. Und es ist vor kurzem eine neue Arbeit erschienen, die zeigte oder die Frage gestellt hat, wodurch altern wir am schnellsten? Und der Hauptfaktor ist der Verlust eines Bezugsmenschen, einer Bezugsperson. Also die Bezugsmenschen, die Bezugspersonen sind tatsächlich für unsere Gesundheit und für das Altern von enormer Bedeutung. Schon Aristoteles hat gesagt, der Mensch ist ein Zoon Politikon, nicht? Also nicht ein politischer Wesen, sondern ein Gemeinschaftswesen. Und das hat natürlich für die Gesundheit auch eine enorme Bedeutung. Und dann kommen natürlich andere Faktoren auch noch dazu, wie das Fasten oder die Bewegung. Da gibt es viele gute Daten und die zeigen auch, dass das auch Wege sind, einige von vielen, die das Gehirn verbessern.
Wenn wir uns die Ernährung anschauen, zum Beispiel auch Lebensmittel, gibt es da bestimmte, die Sie empfehlen würden? Ich sage Stichwort Omega-3, Antioxidantien. Gibt es da etwas, worauf man achten könnte?
Also das Wirksamste ist das Simpelste und das ist so simpel, dass man es sich zu erzählen gar nicht traut, nämlich Fasten. Das Fasten in den großen Religionen nicht umsonst dort lokalisiert, regeneriert, es induziert die Autophagie auch im Gehirn. Die Stammzellen, die vorher angesprochen worden sind, werden aktiviert und das ist wahrscheinlich die größte Gefahr, die der Mensch hat, nämlich dass er verhungert. Mhm. Und interessanterweise ist es bei uns so, wenn wir in Gefahr kommen, dann aktiviert unser Körper Programme zum Überleben und diese Überlebensprogramme verlängern natürlich auch unser Leben und auch unsere Gehirnaktivität. Mhm. Und die größte Gefahr zweifellos aus der Steinzeit war, dass man nichts zu essen hat und dass man verhungert.
Brauchen wir uns jetzt nicht mehr Sorgen machen.
Das ist richtig. Mhm. Allerdings hat das auch den Nachteil, dass man manchmal zu viel essen und dieses Gefahrenmoment, das regeneriert, nicht mehr benutzen oder auch nicht mehr benutzen wollen. Nicht? Die zweite große Gefahr ist, dass wir erfrieren oder dass wir verbrennen. Körpertemperaturveränderungen haben tatsächlich einen großen Einfluss auf unsere Gesundheit und auch auf die Gehirnaktivität. Das ist auch der Grund, warum einerseits die Sauna nicht schlecht ist. Heat-Shock-Proteine, also Hitzeschock-Proteine werden da gebildet. Und die zweite große Gefahr ist, dass man erfriert. Und das erklärt natürlich auch, dass Kälteperioden, das Kaltduschen, das in das kalte Wasser steigen, auch einen gewissen Effekt hat. Hier werden nicht die Heat-Shock, sondern die Cold-Shock-Proteine freigesetzt. Das hat in der Medizin und in der Physiologie auch einen eigenen Namen und das regeneriert auch. Und die dritte große Gefahr ist, dass wir vom Feind davonlaufen müssen, weil wir verfolgt werden.
Stress.
Und das ist der Stress bzw. die Bewegung, die aus dieser Gefahr entsteht. Und das erklärt uns letzten Endes, warum Exercise, warum das Laufen, warum Sport so gesund ist. Also das ist nicht so gesund, nur weil wir Bewegung machen, sondern weil durch die Bewegung in unseren Muskeln sogenannte Myokine freigesetzt werden. Und diese Myokine verbessern unsere Gehirnaktivität, damit wir ja dem Feind besser entgehen können. Mhm. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum körperliche Aktivität auch die Gehirnaktivität und die Gehirngesundheit verbessern.
Es gibt ja genug, die sagen, ach, ich plage mich so mit dem Sport. Und wir wissen auch alle, Krafttraining ist ganz, ganz wichtig, gerade für uns Frauen, aber in einem gewissen Alter noch wichtiger. Aber spazieren gehen, zählt das auch schon ein bisschen, ein flottes Gehen? Diese Form von Bewegung ist ja auch schon okay?
Es gibt gar nicht wenige Arbeiten, die zeigen, dass auch das forcierte Spazierengehen gut ist. Spazierengehen in der Natur, nicht in Anwesenheit der Bäume, könnte man fast spirituell sagen, hat sicher noch zusätzlich einen Benefit.
Mhm. Schlaf. Wir wissen, wie erholsam er ist. Aber was geschieht tatsächlich im Gehirn eigentlich, wenn wir schlafen?
Ja, hochinteressantes. Da gibt es das sogenannte glymphatische System. Das heißt, im Schlaf gehen die Gehirnzellen etwas auseinander und bilden Straßen. Und durch die Straßen fließt dann die Lymphflüssigkeit. Und diese Lymphflüssigkeit ist so wie die MA48 oder was haben wir?
Ich glaube, MA48.
Ja, ja. Die mehr oder weniger also den Müll abtransportiert, den Müll des ganzen Tages. Und das ist eine Entsorgungseinrichtung, die im Schlaf passiert. Außerdem macht das Gehirn dann die Neuronen gewisse Aktivitäten mit und durch diese Aktivitäten, durch diese Kontraktionen wird der Müll zusätzlich noch in die Lymphe transportiert und die Lymphe eliminiert ihn dann in den Körper. Und dieses glymphatische System, das hat auch einen Namen, wird im Schlaf freigesetzt. Und das ist auch der Grund, warum der Schlaf tatsächlich für die Gehirnaktivität so gesund ist. Und es erklärt uns auch noch eines, wenn wir tatsächlich etwas Wichtiges erkennen, eine wichtige Entscheidung fällen müssen, dann am besten unmittelbar nach dem Aufwachen, in der Früh, wenn man noch so halb dämmert, da kommen einem die besten Gedanken, weil eben das Gehirn tatsächlich gereinigt worden ist über die glymphatischen Flüssigkeiten.
Deswegen sollte man zu diesem Zeitpunkt schon gar nicht das Handy aufmachen und auf Instagram scrollen.
Das wäre ganz schlecht, sondern man soll sich also in den Kosmos hinein beamen praktisch und soll es genießen, jetzt wieder den Tag beginnen zu können. Das Gehirn ist in der Früh am besten ausgeruht und da sind auch die Hirnleistungen am optimalsten.
Sudoku, Kreuzworträtsel und Co. Ja, macht Spaß, aber bringt es etwas, wenn es um die Hirnfitness geht im Alter?
Ja, neue Aufgaben zu lösen ist sicher etwas Wichtiges, nicht? Das kann einerseits das Reisen sein, andererseits…
Das habe ich aber lieber. Ich reise lieber.
Ja, die neuen Eindrücke sind bis zu einem gewissen Grad auch animierend. Das weiß man. Veränderung des Ortes, frühere Wallfahrten, nicht? Waren ja dazu da, dass man eben den Ort wirklich ändert und das aktiviert das Gehirn. Oder auf den GeoNav zu verzichten und wirklich versuchen, das fällt mir extrem schwer, weil ich ein Anhänger des GeoNav bin, dass man dorthin fährt, wie man es sich im Plan angeschaut hat und hofft, man kommt auch an, wenn man Zeit genug hat. Nicht? Also so kleine Aktivitäten des Gehirns, neue Perspektiven zu lösen, das hat sicher auch eine gewisse Wirkung.
Hauptsache, das Gehirn wird immer wieder ein bisschen gefordert.
Immer wieder aktiviert, nicht? Und auch beruflich, nicht? Man soll… Wenn man Freude hat natürlich nur und wenn man einen Beruf hat, der einem Freude macht und wenn man dort aufgehen kann, wenn man sich identifizieren kann damit, dann soll man nicht aufhören. Nicht? Dann soll man weiterarbeiten, solange das halt geht.
Wenn wir jetzt die spirituelle Ecke uns anschauen, können Meditation, Achtsamkeit oder auch ein Gebet dem Gehirn helfen?
Da gibt es die tolle Mantra-Studie, die ist im Lancet erschienen. Und die hat Menschen untersucht, die schon einen Herzinfarkt hatten. Es ist irgendwie doch mit dem Gehirn vergleichbar. Und diese Patienten bekommen häufiger wieder einen Herzinfarkt, das weiß man. Und wenn diese Menschen sich drei Dinge geleistet haben, nämlich Musik, transzendentale Meditation und Berührung, taktile Reize, dann war die Wahrscheinlichkeit, dass sie wieder einen Herzinfarkt bekommen, signifikant niedriger. Und das ist immerhin im Lancet publiziert worden. Also die transzendente Meditation hat meines Erachtens nach einen enormen Effekt, ist mehr oder weniger eine Beruhigung, nicht? Dass wir in einem Universum uns bewegen und in diesem Universum nicht verloren, sondern aufgehoben sind und in diesem Aufgehobensein auch eine gewisse Ruhe bekommen. Und das ist jetzt nicht eine Spiritualität, die so herbeigezogen ist, denn wenn Sie überlegen, was Einstein am Ende seines Lebens gesagt hat, die Materie selbst ist ein großer Irrtum gewesen, denn das, was wir als Materie bezeichnen, ist nichts anderes als eine Schwingung, die eine niedrige Frequenz hat und deswegen kann unser Geist es als Materie den newtonschen Gesetzen folgend feststellen bzw. registrieren. Für ihn gab es keine Zeit. Zeit war für ihn nur eine Erfindung des Gehirns. Es gab auch keinen Raum, denn die Verschränkung ist nicht eine Verschränkung, sondern es ist kein Raum da. Deswegen sagen wir Verschränkung dazu. Also es gibt viele Dinge, wo man sagen muss, das Gehirn ist nicht mehr in der Lage, das zu erkennen. Und deswegen ist es intellektuell redlich, eine Intelligenz auch anzunehmen und zu akzeptieren, die jenseits unserer eigenen Intelligenz ist. Und das war ja die große Erkenntnis, als vor in etwa 1,6 Millionen Jahren diese berühmte Mutation in unserem Gehirn stattgefunden hat, die also explosionsartig das Gehirn erweiterte und uns unsere eigene Intelligenz zuführte. Wir waren dann nicht mehr triebgesteuert allein, aber uns auch die Erkenntnis gab, dass jenseits unserer Intelligenz noch eine andere Intelligenz existiert, die der Mensch dann halt im Rahmen der Evolution mit verschiedenen Inhalten gefüllt hat.
Tipps zum Thema Gesundheit.
Stellen wir uns vor, ich bin 30, ich bin gesund, beruflich eingespannt. Was sollte ich zusammenfassend heute tun, um mit 90 noch geistig fit zu sein?
In einer Gemeinschaft stehen, wo Sie sich wohlfühlen, eine Bezugsperson haben, mit der Sie sich täglich erfreuen und womöglich, ich möchte jetzt nichts gegen die Rechtsanwälte sagen, eine wichtige Berufsgruppe, aber so wenig Rechtsanwälte für einen Streit zu brauchen wie notwendig. Das ist sicher auch sehr förderlich für die Gesundheit und auch für unseren Geist. Anders ausgedrückt, nicht zu streiten.
Ist Streiten so schlecht?
Streiten ist nicht gut. Das ist eine unnötige
Stresssituation.
Und es ist viel besser, dieses alte biblische Wort zu beherzigen, wenn es irgendwie geht, lieber etwas einzustecken, die eine Wange hinzuhalten, nicht? Als permanent zu versuchen, Rache zu üben. Ja. Man soll auch eines können, man muss vergeben können. Und das betet ja der Christ jeden Tag im Vaterunser, nämlich vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldigern vergeben. Und wenn wir das nicht können, das vergeben, dann leiden wir selbst und dann leidet natürlich auch die Welt und die Politik. Denn wenn Sie sich jetzt das Szenario der Weltpolitik anschauen, man kann nicht vergeben und man müsste vergeben. Würde man vergeben oder würde man das beherzigen? Dann wäre vieles viel, viel einfacher.
Mhm. Aber im Privaten ist es oft schwierig zu vergeben, wenn man sich nicht ein bisschen im Recht auch fühlt. Dann hat man das Gefühl, man schluckt was runter und das tut vielleicht auch nicht gut, weil man sollte ja auch nicht alles in sich hineinfressen.
Das ist richtig. Das also, muss man eben ausbalancieren, ja. Nicht? Aber man soll es als eine Option kennen und wissen und auch offen lassen, dass man vielleicht an etwas anderes denkt und etwas abstreicht und daran nicht mehr denkt und etwas eben ertragen musste, aber dafür hat man dann wieder die schöne Zeit, die nachher kommt. Und man ist nicht dauernd belastet durch jahrelange
Hin und her.
Rechtsstreitereien.
Ja, nicht? Ja. Tut der Gesundheit, tut einem selbst und tut niemandem gut. Was würden Sie einer 70-jährigen Hörerin raten, die Angst vor Vergesslichkeit hat?
Sport zu betreiben, Aktivitäten zu machen und vor allem natürlich, wenn es geht, ab und zu. Und das sage ich jetzt bildlich, nicht erschrecken, mit einem neuen Partner ins Bett steigen. Und der Name des neuen Partners heißt Hunger.
Das ist gut. Jetzt habe ich mir schon gedacht, in welche Richtung geht das jetzt, Herr Professor?
Na, darum habe ich ja anfangs gesagt.
Das ist gut.
Nicht.
Okay, Fasten. Also ist immer wieder dort.
Das Fasten ist sicher also in der zweiten Lebenshälfte ein ganz ein wichtiger Punkt. Und man merkt es ja selbst nicht, wenn man wirklich um 3:45 das letzte Mal isst und dann nicht mehr. Und das wäre mehr oder weniger der Zeitpunkt. Dann sind um Mitternacht der Insulin- und der Glukosespiegel niedrig. Mhm. Das ist also das physiologische Substrat und das verjüngt.
Ich mache seit Anfang des Sommers alle 2 Wochen einen ganzen Fastentag. Also 1,5 Tage sind das eigentlich immer. Und es ist unglaublich zu beobachten. Ich trage ja so Uhr und Ring, also ich tracke meinen Schlaf auch. Ja. Und man sieht immer, egal was kommt, wenn ich eine Fastennacht habe, dass meine HRV raufgeht, mein Schlafpuls runtergeht, dass ich einfach irrsinnig fein. Und ich bin draufgekommen, es ist einfach nur eine Kopfsache. Also wenn jemand sagt, das schaffe ich nicht, doch. Einfach falsch denken, man schafft es. Natürlich schafft man das.
Das ist richtig, ja. Aber man muss sich's vornehmen, nicht? Ja. Und man muss darüber meditieren, dass man es machen möchte.
Bei mir steht es im Kalender.
Sehr gut.
Weil sonst schaffe ich es nicht.
Sehr gut.
Bei mir steht es im Kalender Fastentag, alle 14 Tage.
Sind Sie eine berühmte Testimonial.
Nein, weil ich merke einfach, dass es mir jetzt nicht gut tut.
Ja.
Abschließend, wenn Sie Ihr Buch in einer kleinen Lebensformel zusammenfassen müssten, was wäre der Kern von Hirnfit bis 100?
Dass man auch durch die Lebensführung den Geist und das Gehirn beeinflussen kann. Man kann ihn optimieren und man soll diesen Teil der Therapie nicht vergessen.
Lieber Herr Professor, mein Podcast heißt ja Gesund und Glücklich. Jetzt möchte ich von Ihnen auch noch gerne wissen, was tun Sie täglich selbst, um gesund und glücklich zu bleiben? Gibt es da etwas?
Nicht streiten.
Wenig essen, manchmal fasten.
Und täglich im Lenzer Tiergarten spazieren gehen, 1 Stunde.
In der Natur?
In der Natur und nachzudenken. Und insofern bin ich ein Peripatetiker, so wie die alten Griechen, die im Spazierengehen mehr oder weniger philosophiert haben. Ich philosophiere mit mir selbst und überlege mal viele Dinge und das in der Natur und beim Gehen.
Kann ich absolut nachvollziehen. Ich mache das Gleiche nicht im Lainzer Tiergarten, sondern
in
der Nähe. Genau so ist es. Das Buch Hirnfit bis 100 von Professor Dr. Johannes Huber und Elisabeth Gürtler kann ich nur wärmstens empfehlen. Es liest sich wunderbar, ist sehr persönlich, sehr unterhaltsam und motiviert einen sofort, mit bereits einfachsten Maßnahmen loszulegen, um auch in Zukunft gesund und glücklich und geistig fit zu bleiben. Lieber Herr Professor Huber, vielen Dank für das äußerst interessante Gespräch.
Ich danke für die Einladung.
Dankeschön. Und ich sage danke fürs Zuhören, fürs Abonnieren und für eine schöne 5-Sterne-Bewertung. Und wir hören uns bereits nächste Woche wieder zu einem neuen spannenden Thema rund um unsere Gesundheit. Und bis dahin, bleibt gesund und glücklich.
Das war Gesund und Glücklich, der Lifestyle-Podcast von Kathi Bellowitsch.